When all that's left is to believe. Stimmen wir auf miteinander. Was für ein Song. Wort, wo berührt. Ein Gott, wo lebt. Und das Leben, wo wir leben. Letztlich so abhängig von dir. Vater im Himmel. Ich möchte dich bitten, dass du in den nächsten paar Minuten uns das gibt, was uns hilft, was in dem Song gesagt ist. Dass wir glauben können, dann, wenn vom Leben manchmal nicht mehr ist, wenn es schwierig wird. Red zu uns, Vater im Himmel, wir bitten dich herzlich und danke dir für das Herz, das gehört und handelt. Amen. Du darfst Platz nehmen. Wunderbares Lied. Müssten wir am Schluss fast noch mal hören. Wir sind Homo sapiens. Wir sind Homo sapiens. Wenn du eine Bibel bei dir hast und willst mitverfolgen, wir sind im Habakkuk im Alten Testament, erstes Kapitel. Wir sind Homo sapiens. Und bevor wir uns mit dem Status und was das bedeutet, auseinandersetzen, würde ich doch gerne noch ergänzen zum nächsten Sonntag sagen, dass der Christoph Marti ist etwas sehr Spezieller. Du hast zwei Angaben über seine Biografie in der Infobox. Einer von den Menschen, den ich kenne, wo das Lied dazu passt. Wenn nur noch das ist, was bleibt. Und das war in seinem Leben an mehreren Stellen so gewesen. Er wird am nächsten Sonntag da sein. Ihn kommt man immer im Doppelpack über. Er hat dann keinen Hund, aber er hat eine Frau. Barbara ist immer mit dabei. Sie ist goldig. Sie ist seine zweite Frau. Die beiden sind ein Team, das ganz speziell ist. Nächsten Sonntag wird es nicht verpassen. Wäre eine gute Gelegenheit, vor dem Gästegottesdienst den Gast mitzubringen. Ja, und dann will ich nicht versuchen, man müsste das einfach gerne nochmal sagen, das wird so ein gemütlicher Sonntag werden. Und es wäre schade, wenn du den verpassen würdest, es hängt über unten eine Liste, das ist am 1.3. Bitte träg dich hier auf dieser Liste. Ein Gastro-Team, Entschuldigung, wir haben ein Gastro-Team, die wissen, was sie machen. Das Essen ist immer fein, du wirst nicht enttäuscht sein, es ist gratis. In der Regel, wo etwas gratis ist, kommen die Leute, und so ist es erfreulich, dass sich schon ein paar eingetragen haben, aber noch nicht alle. Also bitte denk dran, setz ein Bleistift drunter, träg dich doch ein, das wird einfach gemütlich sein. Du musst einmal am Sonntag nicht kochen nachher, du musst nicht einmal McDonald's gehen, wenn du Single bist. Es ist warm und es ist gut und es ist gesund. Also am nächsten Sonntag bist du doch dabei. Du wirst das geniessen. Homo sapiens. Der Homo sapiens. Wir sind Homo sapiens. Die Geschöpfe, die wissen oder wissen wollen oder meinen, dass sie wissen. Wir sind die Kreaturen, die Kreuzworträtsel, das ist ja ein Maulvertrag, Kreuzworträtsel Rätsel löset, Franz Kafka leset, Teleskop und Mikroskop bauen und lineare Beschleuniger. Wir gehen in die Schule, wir machen Prüfungen, wir lesen Textbücher, ein Gräuel. Wir können nicht anders, wir wollen wissen. Aber was lohnt sich, fragt er, John Ortberg, was lohnt sich zu wissen? Leben im Zeitalter der Information hat uns nicht sichtbar befriedigt oder weiser gemacht. Stimmt. Sehr intelligente Leute machen weiterhin sehr dumme Sachen mit ihrem Leben. Stimmt. Vor langer Zeit hat der einflussreichste Lehrer, der je gelebt hat, gesagt, dass es ein Thema gibt, das von überragender Bedeutung ist und das sich mehr als alles andere lohnt zu ergründen. Zitat: Das allein ist ewiges Leben. Dich, der eine, Bibelzitat, der eine wahre Gott zu erkennen. Und an Jesus Christus zu glauben, wo du geschickt hast. Johannes 17. Das allein ist ewiges Leben. Dich, der eine wahre, es gibt nicht viele, es gibt einen, der wahre, Gott zu erkennen und identisch mit ihm an Jesus Christus zu glauben, den du gesandt hast. Nun, er sagt, John Ortberg sagt, er hat nicht gemeint, dass du den Himmel schaffen wirst, wenn bestimmte Sachen über Gott weisst. Wissen bringt gar nicht. Vielmehr hat er gemeint, Gott zu kennen, über ihn nachzudenken, sich seiner zu erfreuen, ist die wertvollste Beziehung, die wir jemals haben können. Das ist die ultimative Erfüllung der menschlichen Existenz. Jetzt, wenn das alles stimmt, was John Ortberg sagt, und etliche von uns kennen ihn, wir haben das letztes Jahr gehört, in Leipzig, hervorragender Redner. Wenn das alles stimmt, und wenn Gott erkennen, das Ultimative ist im Leben, oder soll sie? Dann stellt sich doch tatsächlich die Frage, wie kommt es denn, dass ausgerechnet die Zitate, die ihn erkannt haben, sein Handeln oft nicht verstehen? Nicht selten in ihrem Gebet enttäuscht werden? Oder genauso unerfreulich, wenn die Gebete beantwortet werden auf eine Art und Weise, die du nicht hast wollen, die du nicht erwartet hast, realistische Erfahrung. Darf ich euch daran erinnern? Mit was für Fragen, dass das unter Umständen könnte in Bezug nehmen? Gebete können anders rauskommen, wenn du beispielsweise eine Prüfung, auf die du angebügelt hast und die sehr wichtig ist und für die du gebetet hast, wenn du durch so etwas durchsagst. Das kann unter Umständen jemandem den Boden unter den Füßen wegziehen. Du bewirbst dich um einen Job und es ist der Job, den du wirklich hast wollen. Und sie nehmen jemanden, der besser qualifiziert ist als du. Bist beim Arzt eigentlich harmlos, hast nichts grosses gedacht, mit einem harmlosen Befund gerechnet und er sagt, es sieht nicht so gut aus. Du kannst dir jede Variante vorstellen. Singles, die schon lange um einen Partner beten. Du wirst älter und die Aussichten werden geringer. Finanzen. Eigentlich bist du eine bescheidene Person, stellst keine grossen Ansprüche. Aber trotzdem langt es einfach nicht. Kommst du nicht über die Runde. Du könntest deine eigene Biografie oder etwas daraus herausnehmen und da einsetzen. Die Tatsache ist, Leute, so ist das Leben. So ist das Leben. Du hast deine Träume, du machst deine Pläne. Und du fragst aufrichtig nach Gottes Willen. Von dem gehen wir doch aus. Du betest ausdauern und wenn die Antwort kommt, ist es nicht das, was du dir erhofft hast und hast willen. Was denn? Weißt du, was mir auffällt? Darüber reden wir selten. Aber wir sollten. Vor einer Zeit hat jemand zu mir gesagt, willst du mal eine Predigt machen über unbeantwortete Gebete? Da ist sie. Habakkuk. Über andere hat gesagt, das ist für mich eins der stärksten Argumente gegen den christlichen Glauben. Die glauben an jemanden, den sie nicht sehen und sie bitten für etwas, was sie nicht haben und sie kommen nicht über, was sie nicht haben können. Wer lang genug lebt, der stellt fest, dass Gottes Plan und unsere Plan oft weit auseinander sind. Oft weit auseinander sind. Oh, wir beten, dein Wille geschehe, oder? Jesus hat seine Jünger so gelehrt zu beten. Das ist das zentrale Gebet im Neuen Testament. Dein Wille geschehe. Und wenn der dann geschieht, und er ist anders als das, was ich erhofft habe, dann kippe ich aus den Socken. So inkonsequent sind wir. So widersprüchlich leben wir. So geschieht es beim Habakuk. Er mag die Antwort nicht, die Gott ihm gibt auf seine Gebet. Er mag die Antwort nicht. Und er hat gerade zwei Probleme. Das erste ist, er meint, Gott würde die Sünden von seinem Volk einfach überschauen. Mach keinen Fehler. Das hat er damals nicht, das macht er heute nicht. Habakuk hat gemeint, Gott, wo bist du? Du handelst nicht. Schau mal, was abgeht unter deinem berufenen Volk. Und nichts passiert. Irrtum. Es wird etwas passieren. Das ist der erste Fehler, den er gemacht hat. Der zweite, er hat sich durchaus nicht vorstellen können, und das könnten wir auch nicht, dass Gott ein gottloses Volk nimmt und mit dem sozusagen sein heiliges Volk, seine berufenen Leute, züchtigt. Also er hat zwei Probleme. Er liegt zweimal falsch. Zweimal liegt er daneben. Was machst du, wenn Gott deinen Erwartungen nicht entspricht? Am Habakkuk sein Problem ist unser Problem, behaupte ich. Er hat sein Gottesbild nicht synchronisieren mit den Geschehnissen seiner Zeit. Mit dieser krassen Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Ach, schau mal, wir haben das am letzten Sonntag erwähnt, du kannst nicht anders. Ukraine, ein Waffenstillstand. Es ist lächerlich. Die Ungerechtigkeit geht weiter. Ich habe meinem Bruder erzählt, ich habe einen Clip gesehen bei einem Bombeneinschlag in einem Wohnquartier. Russische Waffen, russische Soldaten, ukrainische Leute. Die Szene kann man abstellen. Zu sehen, was in einer Familie abgeht, wenn du zmetzt im Krieg rein bist. Und die Leute, das sind gut zwei Flugstunden von hier entfernt. Der Habakuk hat sein Gottesbild nicht synchronisieren mit der Gerechtigkeit, der Ungerechtigkeit. Der Gerechtigkeit Gottes einerseits und der Ungerechtigkeit, die er toleriert. Und wir können es genauso wenig wie er. Es ist ein zeitloses Dilemma, sagen wir. In einer Studie hat ein Amerikaner das gesagt, George Barna. Der hat wissen von Leuten, das war eigentlich die Umfrage, er hat nur eine einzige Frage gestellt hatte. Wenn Sie Gott könnten, eine einzige Frage stellen, was wäre die? 90% der Leute haben gesagt, wieso gibt es Leid, wieso gibt es Schmerz in dieser Welt, wenn es Gott geben soll. Ein kapitales Problem. Jetzt im ersten Teil von dem Prophet Habakuk haben wir die politische Grosswetterlage, wie man so könnte sagen, zu seinen Zeiten ein bisschen angeschaut. Die Verhältnisse damals, haben wir festgestellt, sind verblüffend ähnlich mit den Verhältnissen von uns. Das sind Aufnahmen von Ausgrabungen aus dem Irak, damaliges Gebiet, wo das Neureich Babylonien existiert hat. Die Babylonier, äußerst militärisch, äußerst brutales Volk. Die Verhältnisse damals sind ganz ähnlich wie in der Region heute. Sie sich präsentiert. Und im zweiten Teil, wo wir jetzt im zweiten Teil vom ersten Kapitel, wo wir schauen, tut sich das Thema noch vertiefen. Es tut sich noch verschärfen. Und egal wie man es dreht, das ist beim Habakuk so, es wird bei uns so sein. Egal wie man das dreht, letztlich landest du irgendwann bei dieser Gottfrage. Die Menschen haben das nicht mehr im Griff, was sie anrichten. Und so ist das beim Habakuk. Die drei Kapitel, die könnte man eigentlich ring zusammenfassen. Die ganze schwierige Situation, die ganze gewalttätige Sachlage, in der er sich befindet, lässt dazu, sich anreissen, dass er klagt. Der Habakuk klagt. Er lamentiert. Und er ist da nicht allein. Es gibt ein ganzes Buch, das Klagelieder heisst. Es gibt ein anderes Buch von einem Alttestament-Patriarch, das klagt über sein persönliches Schicksal. Ein ganzes Buch. Hiob. Er klagt. Und was wir sehen heute, was er aber lehrt, jetzt in seiner Situation, er lehrt das, was uns so schwerfällt. Er lehrt warten. Manchmal gibt es nichts anderes. Du hast keine Lösung für das Problem. Es gibt keine fromme, salbungsvolle Antwort. Es gibt nichts anderes zu machen, als zu warten. Und dann ist es ganz verblüffend. In diesem Prozess vom Klagen zum Warten macht der Prophet eine Veränderung durch. Und wir stellen zuletzt, im letzten Teil dieser Serie, stellen wir überraschend fest, dass sein Glaube triumphiert. Der kommt daraus raus. Er kommt aus dieser Talsohle raus. Also das verblüfft mich an diesem Buch Habakuk am allermeisten. Die Veränderung, die in diesem Prophet vor sich geht. Ich hätte gedacht, er bleibt im Lament. Er bleibt drin hängen. Aber nein, aus seiner Verwirrung, aus seinen Zweifeln entsteht am Schluss Mut und Zuversicht. Das will ich auch. Das würde ich mir auch wünschen. Er macht einen erstaunlichen Wandel durch. Aber zuerst konfrontiert ihn Gott mit ihrer unverständlichen Information. Gott sagt zu ihm, Babylonier kommen, junger Mann. Rechne damit, du wirst sie nicht aufhalten können. Jetzt schau das mal an, hey, das sieht wie Panzer aus. Das Ding hat Rädli. Siehst du das? Hey, das sind 2500 rund Jahre alte Reliefs. Der Kampfwagen da, der hat Rad. Da oben hat es auf der Wachtürme oben, und zu dem kommen wir noch, Leute, die sich wehren, die Stadt, die eingenommen wird, dort sind wahrscheinlich Jerusalem, da hat einen Pfeil in der Brust rein, der abstürzt, wir sehen nachher noch ein Bild, das ist unser, schau da unten, schau, was mit denen passiert, da liegen die Glieder rum, Menschenglieder, da ist abgehackt, da ist geköpft, da ist brutal, da ist gekreuzigt worden, es ist brutal, die Babylonier. Und Gott sagt zu dem Prophet, Mann, du meinst, ich merke nichts über die Sünde von deinem Volk. Die Babylonier kommen. Ich tue dich informieren darüber. Du wirst die nicht aufhalten können. Die werden einmarschieren in Jerusalem. Die werden die Stadt einnehmen und es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich setze die als Instrument, als Gerichtsinstrument ein, um Judas zu bestrafen für seine Gottlosigkeit. Das sieht ein bisschen anders aus, Ende der Durchsage. Jetzt, der Habakuk hört das. Augenblicklich lehnt er sich vehement auf, weil er hat das gleiche Problem, das du und ich haben. Gott, wie kannst du es so machen? Warum ausgerechnet ein dermassen brutales Volk? Wie Babylonier? Wieso sollen ausgerechnet die deine berufenen Leute züchtigen, strafen, zur Rechenschaft ziehen? Gute Frage. Gute Frage. Das Buch Habakuk, einfach, dass du das nochmal in Erinnerung behalten, ist dokumentiert ein Zwiegespräch zwischen einem Mann Gottes, der ein Problem hat. Und seinem Gott, der das Problem nicht einfach so löst für ihn. Aber er gibt ihm einfach mal schrittweise Information. Er versteht seinen Gott nicht, der Prophet. Und bitte beachte, es geht da nicht primär um Juda und das Versagen vom Südreich, von Gottes Volk. Das ist nicht einmal primär das Problem. Es geht nicht einmal primär um Babylonien und die Scheußlichkeit, die begangen haben. Die können wir nachher auch noch drehen. Interessanterweise stimmt mit der Geschichtsschreibung 100% überein. Da gibt es keinen Widerspruch. Es ist so geschehen, wie es Propheten und unter anderem, Habakuk ist nur einer, wie es andere vorausgesagt haben mit diesen Babylonier. Zuerst mit das Exil in Assyrien, nachher das Exil in Babylonien. geht aber nicht primär um das. Es geht nicht mal primär um den Prophet und die Zweifel und die Fragen und die Bedenken, die er hat, sondern, jumping point, letztlich geht es in diesem Buch um den einen Ortberg, um den einen wahren Gott, der souverän ist und der das letzte Wort hat. Das letzte Wort hat nicht der Mensch, das hat er. Also, all unsere Fragen, die enden irgendwann bei ihm. Mit ihm hat alles angefangen, könnte man sagen. Mit ihm wird alles aufhören. Ihm werden wir einst gegenübertreten. Jetzt, ob ein, das ist noch interessant, ist nicht so, ob ein Mensch das glaubt oder nicht, ist völlig nebensächlich. Es ist wahr, ob jemand das glaubt oder nicht. Das wird so kommen. Und Gott ist nicht abhängig von unserer Bestätigung seiner selbst. Er hat Bestätigung. Der Schöpfer hat doch Bestätigung von seinen Geschöpfen nicht nötig. Er braucht uns. Ich will das mit Nachdruck nochmal sagen. Er braucht uns nicht. Wir brauchen viel mehr ihn. Es ist komplett umgekehrt. Du wirst ohne ihn nicht leben. Der Apostel bringt es so auf den Punkt im Korintherbrief. Er sagt, ich finde das eine tolle Aussage, ein Statement, das Klarheit schafft. Wenn auch in der, wohlverstanden, Vorstellung, Einbildung von den Menschen, sogenannte Götter, denen sagen wir so, wenn es Tätige im Himmel und auf der Erde soll gehen, und er konzidiert und er sagt, tatsächlich gibt es doch viele Mächte. Tatsächlich gibt es doch Zeug, die wir nicht erklären können. Wir haben von Dämonen schon gehört und Leute, die besessen sind und grässliches Zeug machen, um sich anders nicht erklären können. Es gibt tatsächlich Zeug, die nicht erklärbar ist. Aber, wir haben nur einen wahren Gott. Und das ist der Vater, von dem das Intro am Schluss aufhört vom heutigen Gottesdienst. Es ist der Vater, der Schöpfer ist. Und es ist derjenige, ob ich das mag oder nicht, ob ich das glaube oder nicht, vor dem ich einst wird Rechenschaft ablegen. Jetzt in der zweiten Hälfte von dem ersten Kapitel stellt Habakkuk drei Fragen. Es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang uns vor Augen behalten. Darum ein bisschen ausführlich. Nachdem er mit diesen drei Fragen sich auseinandergesetzt hat, trifft er eine Entscheidung und dann verändert sich sein Leben. Aber das werden wir im zweiten und dritten Teil noch, dritten und vierten Teil noch sehen. Die erste Frage, die allererste Frage, und die ist absolut verständlich, die frage ich auch, die stelle mir auch. Gott, wer bist du denn, wenn du so handelst? Wie muss ich mich dir vorstellen? Und schau, das bringt uns jetzt im Text, in die Fortsetzung, hier im 12. Vers. Wir haben bis 11 angeschaut. Er sagt jetzt, er betet, O mein Gott. O Herr, mein Gott. Nicht irgendjemand anderem sein, sondern jetzt wird es persönlich. Du bist mein Gott. Bist du nicht von jeher heilig gewesen? Du wirst uns ja nicht sterben lassen. Du bist für uns wie ein schützender Fels. Der wäre ganz sicher. Die Babylonier, hast du, das check ich jetzt, hast du dazu bestimmt, deine Strafe an uns zu vollziehen. Er fasst das Paket zusammen, er checkt jetzt, was abgeht, um was es geht. Und er versucht sich ein Bild zu machen von Gott. Was machst du, wenn du mit Gott nicht klarkommst? Entweder kippst du deinen Glauben, wenn es nicht mehr aufgeht. Wenn du sagst, ich habe zu viel gesehen, ich habe zu viel erlebt, ich habe zu viel gehört, ich kann mit dem Christentum mein Leben nicht bewältigen, ich kipp's. Hast du erlebt, Menschen, die ein Zeit mit Gott gegangen sind und nachher alles auf den Haufen geschmissen haben? Habe ich auch erlebt. Tragisch. Habakkuk hat einen besseren Weg. Was machst du, wenn es nicht aufgeht? Entweder kippst du alles und sagst, es funktioniert nicht für mich. Oder aber viel besser. Das heißt, ich mache mir grundsätzlich Gedanken, wer ist der Gott eigentlich, an den ich glaube? Ich bringe es über die gedankliche Schiene auf die Reihe. Und das macht der Habakuk, genau das. Er geht zurück zu den ersten Prinzipien. Er geht zurück zum Glaubens-ABC. Er geht zurück zu den Grundlagen. Und wenn dein Glauben am Rotieren ist, ist es gut, das ABC nochmal anzuschauen. Ist es gut, sich zu erinnern, was sind denn die Wurzeln? Wer ist der Gott und wer bin ich? Er ist souverän und ich bin von ihm abhängig. Das ist schon mal gut, das in Erinnerung zu rufen. Schau den Vers. Schau ihn ein bisschen genauer an. Es ist eine moderne Übertragung. Es kommt noch ein bisschen deutlicher zum Ausdruck, wenn du eine Übersetzung nimmst, wo textgetreuer ist. In diesem Vers macht er eine Reihe von Statements, mindestens 5 Aussagen, als Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Er sagt als erstes, du bist von jeher. Immer gsi. Also was soll ich Würstli? Wo am 12. Juni 1950 geboren ist und irgendwann schnell einen Abgang macht, hoffentlich. Was soll ich für einen Griech ziehen zu einem Gott, der immer da war? Immer! Ewig! Versuch das so vorzustellen. Ewigkeit! Jörg, wenn ich dir will sagen, wie stellst du dir das vor, dass es immer weiter geht? Immer weiter. Hör nicht auf. Expandierendes Universum. Da hört es doch bei jedem vom Homo sapiens auf. Zu klicken. Aber das sagt er als erstes. Du bist von jeher gsi. Du bist Herr. Mit dem meint er. Mein Herr, persönlich. Du bist Gott, Elohim, der Starke, der Schöpfer. Das heisst, der Begriff, den er da verwendet für Gott, ist, es ist derjenige, der das letzte Wort hat. Das hast du nicht tun, das auch nicht ich. Es ist der, der herrscht. Er sagt in dem gleichen Vers, du bist heilig. Heilig. Wer von uns will aufstehen und das bekennen? Du bist in einer Liga, die einzigartig ist. Du bist der absolut sündenlose ABC vom Glauben. Du bist ein Fels. Ein Fels. Der einzig wirklich sichere Hort. Jetzt Leute kennen von diesen Aspekten ist nebensächlich. Nicht eine. In allen Fragen und Zweifeln geht der Habakuk zurück zum ABC vom Glauben. Und das ist für uns. Das, was er über Gott weiss, ist für uns genauso wichtig. Kehren wir den Spiess um. Nimm Gottes Souveränität. Nimm die weg. Und du wirst permanent ein Problem haben mit seiner Weisheit. Wenn Gott noch souverän ist, dann sind seine Handlungsweisen, sind in dem Fall nicht schlau. Nicht nur das, nimm seine loyale Liebe weg. Und du wirst Probleme haben permanent mit der Treue dir gegenüber. Dass Gott dir nicht treu wird sein. Wenn er nicht loyale Liebe zeigt, wird er dir nicht treu sein. Nimm seine Majestät, seine Macht weg. Und du wirst stetig hinterfragen, ob er nicht impotent ist, in deiner persönlichen Situation zu intervenieren. Geht die Heiligkeit, von dem in dem 12. Vers dreht ist, nimm die weg. Der Gott kann dir nicht helfen. Der Schutz, von dem er redet, du bist der Fels. Du willst für immer Gottes Güte hinterfragen. Wenn du das nicht realisierst, er ist stabil. Er ist ein Hort. Die Frage ist nicht, glaubst du an Gott? Die Frage ist doch viel mehr, an was für einen Gott glaubst du? Das ist der Jumping Point. Das ist die entscheidende Frage. Jeder muss die für sich selber von uns beantworten. Wenn es keinen Gott gibt oder wenn der Gott nicht gut ist, dann macht alles, was du und ich machen, null Sinn. Ich habe auf Frauenwegen gelernt, dass meine einzige Zuversicht in dem Gott liegt. In ihm allein. Konfrontiert mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Und es gibt so Fragen. Konfrontiert mit Fragen, wo du keine Lösung dazu siehst, gibt es nur einen Weg. Geh zurück zu den grundlegenden Prinzipien vom Glauben. Und ich tue die euch gern, anstatt in Form vom Apostolikum, ich tue die euch gern einfach nochmal vor Augen führen. Er ist gut, der Gott von der Bibel. Er ist heilig, das haben wir gerade gesehen. Er ist gerecht, egal was der Habakuk für ein Problem hat. Er weiß alles. Unbedingt. Er ist Liebe personifiziert. Er kann keine Fehler machen. Die machen wir. Nicht nur das, sein Wort ist wahr. Das ist das ABC von unserem Glauben. An dem kann ich mich festheben. Jesus Christus ist Gottes Sohn, mit ihm ebenbürtig. Er hat seine Spuren auf dieser Erde hinterlassen, die unübersehbar sind. Er stirbt an dem Kreuz. Er aufersteht, um den Nachweis von seiner Gottheit zu erbringen. Und er wird wiederkommen. Die Wiederkunft Christi, das gehört zum ABC. Dann gibt es den Heiligen Geist. Ich verstehe nicht, wie der funktioniert, aber der ist real. Der ist real. Ist sein Wirken, dass wir heute da sind? Sonst hätten wir alle etwas anderes im Sinn gehabt. Ich sehe wahrscheinlich. Tatsache ist, Gott ist immer bei mir. Und nicht nur das, er wird mit mir fertig machen, was er angefangen hat. ABC vom Glauben. ABC vom Glauben. Wenn mein Glauben am Rotieren ist, dann kann die erste Prinzipien zurück. Nichts von dem ist nebensächlich. Das bringt uns zur zweiten Frage. Wer ist Gott? Er hat die Frage. Interessant. Habakuk hat drei Fragen, die er stellt. Die erste kann er selber beantworten. Wer ist Gott? Er ist Jude. Er ist Hebräer. Er hat das, was an Schriften vorhanden war zur damaligen Zeit, höchstwahrscheinlich kennt. Das war für ihn klar. Darum hat er das Dilemma, sagt Gott, wenn du so bist, wieso handelst du denn so, wie du handeln tust? Das kriege ich nicht auf die Reihe. Und die Frage wird nicht beantwortet. Die kommt erst. Ich beantworte jetzt. Die zweite Frage, die er stellt. Die zweite Frage. Wie machst du das? Gott, wie kriegst du das auf die Reihe? Dass du es so widersprüchlich, für mich widersprüchlich handelst. Und er macht Gott einen Vorwurf. Ich liebe den Typ. Ich liebe den Typ. Er sagt, Gott, come on. Du bist doch zu heilig. Wenn du das bist, was ich weiss, du bist. Du bist doch zu heilig, um so Übels anzuschauen. Mir tut das weh, dir tut es doch noch viel mehr weh. Du erträgst es doch nicht, dass Menschen misshandelt werden. Wir ertragen das nicht. Ich habe YouTube müssen abstellen. Ich habe das gar nicht sehen. Was da abgeht in der Ukraine? Ja, was denkst du denn? Was denkst du denn, wenn es mir so geht, wenn es uns so geht? Kann Gott mit dem umgehen? Sein Vaterherz ist noch viel mehr betroffen und betrübt. Warum schaust du denn zu? Gott, was ist los? Wieso schaust du zu, wie unsere Finde heimtückisch, hinterhältig, äußerst perfid, mit Kampfwagen und Schlachtschwert über uns herfallen? Warum bist du ruhig? Red Gott, sag etwas, wenn die Verbrecher, kriminell sind die Babylonier, andere vernichtet, wo ja viel gerechter sind als sie selber. Jetzt weißt du, was interessant ist? Es gehört da nicht dazu, aber ich sage das einfach für die von euch, die historisch interessiert sind. Babylonier, genauso wie die Assyrer, die haben geerntet, was sie gesagt haben. Das Gerichtsinstrument Gottes ist historisch gerichtet worden. Babylonien existiert nicht mehr. Die Nation ist ausgelöscht worden. Weg! Wenn wir nicht die archäologischen Beweise hätten. Und die Bibel. Und die archäologischen Beweise sind natürlich viel glaubwürdiger als die Bibel für den Fernstehenden, ist ganz klar. Wüssten wir nichts von alledem. Israel ist noch da. Israel ist eine Nation. Hat ihr eigenes Geld, hat ihre eigene Sprache. Und steht inmitten von einem Feuersturm. Und der ist jetzt noch harmlos, Leute. Der ist jetzt noch am. Wenn wir denken, Syrien sei jetzt grässlich, was abgeht. Wart ab. Die Eltern von uns werden das voll nicht mehr erleben. Die nächsten Generationen werden noch staunen. Die Bibel wird sich beweisen. Auf eine Art und Weise, die grässlich ist. Wenn Gottes Gnade ausläuft, wenn seine Geduld zu Ende ist, keine Hoffnung. Gott, wie kannst du so etwas machen? ist das nicht ein Widerspruch, dass du heilig bist und tätige Sachen einfach tolerierst? Ist es nicht. Es scheint. Und das Schlüsselwort ist scheinen, weil wir das Gesamtbild nicht haben. Darum hilft uns das erste Gesetz vom geistlichen Leben. Gott ist Gott und er weiss, was er macht und wir eben nicht. Ein anderer Prophet, ein Zeitgenoss vom Habakkuk. Ein Zeitgenoss vom Habakkuk, wohlverstanden. Daniel, der betet ein Gebet, das umwerfend ist. Schau das an. Er fängt so an. Gott, ich lobe dich. Und zwar nicht nur jetzt, aber vor alle Ewigkeit. Ich weiss nämlich, dir gehört allein Macht. Und nicht nur das, du weisst, was du machst. Er ist der Herr der Zeit. Er bestimmt, was, wann geschieht. Das ist eine unverschämte Aussage. Er bestimmt. Da agieren Politiker, da agieren Militärs, da agieren Diplomaten. Sie sind Instrumente in Gottes Hand. Versucht das zu erklären. Er setzt Königen ab. Er übergibt ihren Thron. Der Weise. Wenn die Weise sind, haben sie die Weisheit nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Die hat er geschenkt. Und wenn einer einen gesunden Menschenverstand hat, soll er sich nicht darauf einbilden. Der ist geschenkt. Er umhüllt die unergründlichsten Geheimnisse und die gibt's. Die unergründlichsten Mysterien. Weiss er Bescheid darüber? Er sieht, was im Dunkeln verborgen ist. Nicht nur politisch, auch persönlich. Er sieht, was wir wegversorgen im Keller unserer Seele. Er ist selber Licht. Umgeben von Licht, er personifiziert Licht. Gott ist Licht. Es werde Licht. Schöpfungsstory. Es passt alles zusammen in diesem Buch. Also, Leute, ich muss sagen, wenn ich das lese, gibt es noch Fragen? Danke vielmals, für mich nicht. Ende der Durchsage. Ich kann das nur stehen lassen. Christen können das akzeptieren. Wenn Gott Gott ist und wir sind es nicht, dann kann ich mit dem leben. Der Habakkuk hat eine Antwort auf die erste Frage. Auf die zweite Frage, Gott, wie kannst du so handeln, hat er noch keine Antwort. Und die kommt auch nicht heute Morgen. Bis wir das begriffen haben, Gott ist Gott und ich bin's nicht, werden wir geistlich immer in einer Kurve liegen. Wird stetig ein Spannungsbogen da sein, ich will mich immer gegen etwas wehren. Die dritte Frage, mit dem schließen wir ab. Oh Mann, Gott, wie lange noch? Wie lange warten wir noch? Israel war 70 Jahre nachher in dem Exil in Babylonien. Er sagt jetzt da in dem Zusammenhang, das ist ja noch nicht ganz so weit, die stehen ja erst vor den Toren von Jerusalem. Er sagt, wie lange, ich will das gleich wissen, wie lange dürfen deine Finde schwer zücken und so weitermachen. Die haben den Ruf gehabt, Babylonier, wie lange noch Gott? Und wir kommen dann noch dran. Wie gehe ich mit dem um? Mit den Finden ist selbstverständlich sind Babylonier gemeint. Und angesichts von ihrer krassen Bosheit fragt sich der Prophet, wann hört das endlich auf, die Terrorherrschaft? Das sind nagende Fragen. Und er hat keine Antwort auf die. Es sind die drei Aspekte. Wer bist du, Gott? Das kann er beantworten mit dem ABC, das er kennt hat. Wieso machst du so etwas? Da kommt er noch keine Antwort über. Und wie lang wird das gehen? Was du da vorhast, deine Pläne? Das sind die Sorten von Fragen. Auf die dritte Frage hat er keine Antwort. Mir tut das irgendwie gut. Weil Christen, oft ist das nicht so. Und ich gehöre auch zu denen. Wenn jemand sagt, du, ich habe eine Frage. Wenn es etwas theologisch ist, Lexikon zücken, das kann man immer beantworten. Aber es ist nicht theologisch, es ist persönlich. Und wenn du mir dein Problem schilderst, dann schaue ich in mein eigenes Herz und mein erstes Bedürfnis ist, im Wald eine Antwort zu liefern. A plus B gleich C. Bist du zufrieden mit dem? Danke vielmals, gehen wir weiter. So funktioniert das Leben nicht. So funktioniert es nicht. So super geht das nicht ab. Das Leben ist dreckig. Und das lehrt er da kennen. Das Problem vom Warten müssen, vom Sehen. Wir kommen gerade dazu. Warten können. Wenn es nicht eine eingepackte Klartextantwort gibt. Wir schliessen ab mit dem ersten Vers vom zweiten Kapitel. Es ist hochinteressant. Jetzt redet der Habakuk. Er sagt, okay, die beiden Fragen. Du hast nichts gesagt. Ich höre deine Stimme nicht. Das bleibt für mich ein Problem. Aber ich mache etwas. Ich klettere jetzt auf den Wachturm von der Stadt. Ich ziehe mich dort zurück, auf den Stadtmauer. Dort weide ich wie ein, und weil es dort heisst, wie ein Wachposten, gibt es Leute, die sagen, das war nicht wirklich ein Wachturm, es ist ein Bild vom Rückzug in die Stille. Beides ist möglich, das spielt im Prinzip nicht eine grosse Rolle. Der Punkt ist, der Prophet sagt, ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mich zurück in die Stille. Ich warte gespannt darauf, bis du auf meine Klage antwortest. Jetzt sitzt du da und sagst, ja, weißt du was, sorry, ich warte auch schon lange. Ich habe keine Antwort bekommen. Möglicherweise kommt die in diesem Leben nicht. Ist denkbar. Dann ist die Frage, wie viel Stabilität hat mein Glaube, dass er das ertragen kann? Dass die Antwort vielleicht nicht einmal kommt. Beim Habakuk kommt sie. Er zieht sich zurück. Und übrigens, er ist nicht der Einzige, der das macht. Ein Asaf hat das im Psalm 73 gemacht. Er hat das gleiche Problem gehabt wie der Prophet. Und er sagt im Verlauf von seinem Dilemma, ich habe versucht zu kapieren, wieso es am Gottlosen gut und am Frommen so mies geht. Das ist doch nochmal ein Widerspruch Gott bei dir. Wieso lässt du den Gottlosen Party feiern, Spass haben, das Leben auskosten nach Strich und Faden, unabhängig von dir? Und da ist dein Volk, die bemüht sich um dich und denen geht es verschissen, auf Deutsch gesagt. Ich komme mit dem nicht klar. Er sagt, Rassaf im Psalm 73, er sagt, als ich das Dilemma überdenkt habe, habe ich gemerkt, ich stoße an meine Grenzen, das ist mir zu viel. Dann hat er etwas gemacht, das Gleiche. Genau das Gleiche macht er, wie der Habakuk. Ich sage, ich bin in Gottes heiligen Tempel gegangen. Dort wird nicht geschnurrt, dort höre ich nicht Musik. Rückzug in die Stille. Und dann, ach gut, was er sagt, dort, beim Nachdenken, was da abgeht, wieso der Konflikt besteht, ist mir plötzlich klar geworden. Entscheidend ist nicht, wie einer das Leben da ohne Gott geniesst. Entscheidend ist, wenn er endet. Wie hört das auf? Und macht keinen Fehler, es wird aufhören irgendwann. Das ist der Jumping Point. Also die haben reflektiert. Leute haben das gemacht, was dir und mir gut tät, wenn wir es mehr würden machen. Rückzug. Wenn ich könnte sagen, Vivian, wir sehen uns in 14 Tagen vielleicht zum Mittagessen, aber dann sind die tollen zwei Kids dabei. Wir kommen vielleicht nicht so zum Reden miteinander. Aber irgendwann möchte ich dich fragen, wenn du als Mutter von zwei Kindern dich könntest zurückziehen, das kannst du höchst sehr wahrscheinlich nicht, das sagt dann dein Mann. Kommt früher nach Hause und sagt, Schatz, mach's, ich bin da. Was würdest du mit Gott bereden? Was würde dein Herz ersehnen, von ihm zu hören? Wenn ich dich das würde fragen, würdest du höchst sehr wahrscheinlich sagen, geht dich einen alten Hut an? Stimmt. Aber Leute, manchmal, in speziellen Momenten kommen so Gespräche in Gang. Und ich habe immer das Gefühl, es sind heilige Momente, wenn man einander begegnen und fragen, du, wie machst du das? Gibt es unbeantwortete Fragen in deinem Leben nach ihm? Wie kommst du zurück mit dem in deinen schwachen Moment? Weiss das deine Frau? Weiss das sonst noch jemand? Dann wirst du vielleicht sagen, geht dich genauso wenig etwas an. Da hast du auch recht. Ich will mit dem nur sagen, Leute, Herz-zu-Herz-Gespräche haben eine Wurzel. Die kommen nicht einfach so in Gang. Okay, wir sind am Schluss. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Es gibt einen Psalm, der 27. Und Message-Version überträgt er so. Fabelhaft. Fabelhaft. Ich liebe den Psalm ganz anders. Ganz neu. Message überträgt, dass der Psalmist sagt, ich bin sicher, jetzt, nachdem ich überlegt habe, bin ich gewiss, dass ich Gottes Güte im Land der Lebenden, im Land der Lebenden sehen werde. Das kommt. Ich bin Leute, jetzt leben wir im Land der Sterbenden. Wir sind alle Sterbende, nur wissen wir es noch nicht. Unser Datum ist noch nicht gegeben. Ich werde aber einst im Land der Lebenden Gott sehen und seine Güte erfahren. Und auf dieser Basis sagt er, bleib bei Gott. Schöpferische Mut. Gib nicht auf, auch wenn unbeantwortete Fragen bleiben. Und im Fall, ich sage es gerade nochmal, ich wiederhole das gerne nochmal. Bleib bei Gott. Die Altversion sagt, harre auf ihn. Oh, du meine Güte. Harre ist ja schön, ist ja alter Luther, aber ich mag Zürichdeutsch. Bleib dabei. Bleib bei ihm. Einfacher geht's nicht mehr, oder? Einfacher geht's doch nicht mehr. Leute, unsere grössten Probleme sind nicht psychologisch, sind nicht philosophisch, sie sind theologisch. Wer ist Gott und wer bin ich? Elementar. An welche Art Gott glaube ich? Es ist der Gott, und wir fassen das nur noch ganz kurz zusammen, der einfach besser ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Seine Wege sind besser, sein Herz ist besser, seine Gedanken sind besser, seine Pläne sind besser. Alles an ihm ist grösser und besser, als was unsere amputierte Vorstellung kann zusammenreimen. Wir machen unsere süßen, hübschen Bilder. Mit jemandem geredet, der sich ein Gottesbild gemacht hat und gesagt, Mann, den würde ich auch gerne haben, so wie den du fabriziert hast. Nur sieht die Realität anders aus. Jetzt, was machst du, wenn deine Gebete, ich komme zurück zu dieser Frage, er nicht so beantwortet, wie du wettisch, dann hast du ein paar Optionen, die funktionieren und andere, die nicht tun. Du kannst mit Gott verhandeln, kannst anfangen zu merken, wie man es im Süden auch macht, das ist doch lässig. Und manchmal schlägt Gott in seinem Humor, er hat ja noch Humor zu allem Mannen, manchmal schlägt er Märten mit sich, aber die Regeln, in der Regel funktioniert das nicht. Du kannst die merken, freier Lauf, das mache ich noch gern. Ich lasse mich merken, gern freie Lauf, weil dann habe ich das Gefühl, da kannst du mal richtig auf die Pauke hauen. Auf dem Töff, unter dem Helm, wo es niemand hört. Aber es hilft nicht. Es hilft nicht. Aggressionen abreagieren, es hilft nicht. Du könntest Gott aber die Fragen ganz ehrlich auf den Tisch legen. Und das hat der Habakkuk nämlich gemacht. Der Gott, da sind sie. Da sind sie. Ich lasse es bei dir. Aber da sind sie. Da sind sie. Oder aber, du könntest zurückgehen. Zu den elementaren Sachen, die du eigentlich weisst, die dich daran erinnert, wer er ist. Und genau das hat Habakkuk gemacht. Also es wäre nicht schlecht, seinem Vorbild in dieser Einsicht zu folgen. Du kannst dich entschliessen, zu sagen, ich warte, ich lasse das stehen. Leute, ich bin gut gefahren mit dem. In meinem eigenen Leben. Geht das gar nicht auf. Ich habe keine Erklärung. Ich habe darum gebeten. Ich weiss, wer du bist und ich weiss, wer ich bin. Ich muss es stehen lassen. Danke vielmals, dass du mir hilfst beim Warten. Einfach vergiss nicht. Während du bei Gott bleibst, dass seine Uhr anders läuft als deine. Wenn ich sage, es wäre dann jetzt jemand an der Zeit, es ist lang genug, Gott. Denk daran, er hat keinen Termindruck wie mir. Darum nochmal, ich finde das eine aufgeschämte Version. Bleib bei Gott. Schöpf Mut. Ich sage es nochmal. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Für den Moment verlassen wir den Habakuk stehen. Er ist in seinem Turm. Er schaut, er denkt, er wartet auf eine Antwort. Und warten ist gut für 10 Leute. Warten auf Gott insbesondere ist gut für 10. Denk daran, er hat dich nicht vergessen. Du bist auf seinem Radar. Auch jetzt. Er sieht dein Chaos, er sieht deine Angst, er sieht deinen Kummer, er sieht deine Bedrängnis. Verzweifle nicht. Verlass dich viel mehr und mit dem schliessen wir ab auf seine Verheißung. Ein anderer, der geklagt hat, Jeremia, hat es so formuliert. Er hat gesagt, Gott ist gut zu dem, der ihm vertraut und mit aufrichtigem Herzen sucht. Leute, darum ist das Weise, geduldig zu sein, bis die Antwort kommt, egal wann sie kommt. Und ist es nicht so, so haben wir den letzten Gottesdienst aufgehört, ich würde gerne mit dem enden. Wenn er Milliarden von Galaxien erschaffen hat, ist der Gott nicht fähig, mich ruhig zu stellen, dich gelassen zu machen mit dem, was unbeantwortbar ist? Und das wäre das Projekt für diese Woche. Was ist eine von diesen Fragen, die an dir nagt? Und du ihm damit vertrauen willst. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Gott, ich habe manchmal das Gefühl, so viel Wort. Wort. Statements. Sprüchli. Nette Zitate. Aber das Leben bleibt dreckig. Unsere Herausforderungen sind gross. Und es kann uns nicht gleich sein, was abgeht in unserem Umfeld. Und dir ist es nicht gleich, was abgeht in unserer eigenen Seele. So wollen wir dir danken für einen schonungslos ehrlichen Prophet, der zu seinen Fragen gestanden ist. Und wo der Mut aufgebracht hat, zu sagen, ich weiss, nicht nur, dass es dich gibt, aber wer du bist. Aufgrund dessen, was du offenbart hast über dich selber, und jetzt warte ich getrost, mit Zuversicht, und ich bleibe bei dir. Dass der beste Ort ist für mich. Danke, Jesus, dass wir Habakuk ähnlich mit unseren Dilemmen, mit unseren Herausforderungen dürfen umgehen. Wir bitten deinen Segen über die kommenden Woche, über jeden Einzelnen. Du allein weißt, was dran ist, wo jedes Einzelne gefordert ist, wo Limiten erreicht sind. Du kennst diejenigen unter uns, die mit depressiven Gedanken kämpfen. Du kennst diejenigen von uns, die entmutigt, die enttäuscht in die neue Woche nie gehen. Hör du die Stimme von deinem Volk. Schenkest du, dass wir füreinander an der Fürbitte einstehen können, insbesondere unsere Kranken, unsere Schwachen, unsere Plagten. Die sind dir speziell am Herz und sie sind uns am Herz. Er lasst dein Angesicht leuchten über uns. Gib uns den Frieden, nach dem er uns sehnet. Und schenk uns eine tiefe Dankbarkeit, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wohlbehütet. Amen.